Herzlich willkommen zu Moderne Zusammenarbeit, dem Podcast für mehr Leichtigkeit im Teamalltag. Mein Name ist Tillmann.
Und ich bin Chris.
Und wir sind die beiden Autoren des gleichnamigen Buchs Moderne Zusammenarbeit, was überall erhältlich ist und wir nur empfehlen können. Wir sind bereits angekommen in Staffel 2 und wir untersuchen Themen rund um das Thema Leichtigkeit im Teamalltag. Und Chris, weißt du, was mir wirklich Leichtigkeit im Teamalltag gibt?
Nee, spuck aus.
Urlaub. Einfach mal richtig schön Urlaub machen. Entspannt sehr. Man kommt kreativ zurück, produktiver zurück.
Aha.
Und es ist einfach wunderbar. Aber weißt du, was mir auch richtig Kopfschmerzen im Teamalltag macht?
Naja, dann muss die Antwort ja auch Urlaub lauten.
Ja.
Ja,
Und
sag doch, warum?
Ja, vor allem, wenn ich Projektleiter bin, ne? Wenn andere
Okay.
Urlaub nehmen,
Aha.
Kann das durchaus echt zu Herausforderungen führen.
Mhm.
Wie machst du das, Chris? Du bist ja selbstständig.
Mhm.
Kennst du Urlaub? Machst du Urlaub?
Also ja, ich mache Urlaub. Wahrscheinlich habe ich aber trotzdem eine andere Perspektive drauf, als ich es früher hatte, wie ich noch in der Festanstellung war. Und ich mache mindestens einmal im Jahr einen großen Urlaub, also dann wirklich 3 bis 5 Wochen. Und zwischendrin immer mal, gerade wenn wir Besuch haben oder sowas, mal eine Woche hier, mal ein verlängertes Wochenende da, Brückentage gucke ich auch, dass ich sie mitnehme rein schon, um auch dann Zeit zu haben, wenn die Familie eben auch frei hat. Und wahrscheinlich komme ich aber nicht auf die 30 Tage plus, die manch andere hat. Wobei, naja, was ist Urlaub? Also wir können das ja mal versuchen zu definieren. Ist Urlaub jetzt nur diese, wenn ich im Vertrag 30 Tage drin stehen habe, diese Zeit? Oder ist Urlaub, fängt eigentlich Urlaub schon beim, naja, Feierabend an? Ist das nicht auch eine Art von Urlaub? Da würde ich auf jeden Fall gerne dran vorbeikommen, weil da bin ich wahrscheinlich, besser will ich nicht sagen, auch wieder anders aufgestellt als klassische Angestellte, weil ich gucke auf eine im Schnitt 32-Stunden-Woche. Also ich arbeite gar nicht die 40, die wahrscheinlich bei den meisten Usus ist. So dass ich irgendwie auch Urlaub jede Woche ein bisschen habe.
Dann lass uns doch heute mal in das Thema eintauchen.
Mhm.
Also schauen wir uns Urlaub an, was Urlaub alles sein kann, was es aber auch für Herausforderungen mit sich bringt. Und insbesondere natürlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was das bedeutet, wenn ich selber ein Team leite, wenn ich Teamarbeit gestalte oder einfach möchte, dass wir mit mehr Leichtigkeit auch das Thema Urlaub angehen können.
Ja.
Mein Vorschlag wäre, bevor wir da reintauchen, würde ich gerne mal eher uns mal so ein bisschen norden, uns mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen holen.
Okay.
Und Chris, spiel uns doch mal die Sprachnachricht dafür ein.
Wenn man in Brasilien bei einem neuen Arbeitgeber beginnt, ist es tatsächlich so, dass man im ersten Arbeitsjahr keinen Urlaubsanspruch hat. Nach einem Jahr hat man dann je nach Arbeitgeber 20 bis 25 Tage und man hat drei verschiedene Optionen. Entweder man nimmt die Tage komplett am Stück oder man teilt das Ganze in zwei Teile auf. Oder dritte Option, man verkauft seinen Urlaub an den Arbeitgeber und bekommt dafür einen Bonus ausgezahlt. Und das machen tatsächlich echt viele Leute aus finanziellen Gründen. Dann gibt es noch so eine kleine Info, und zwar Wochenendtage werden vom Urlaub mit abgezogen, was echt mies ist. Und wenn man das Ganze nochmal mit Mexiko vergleicht, wenn du in Mexiko bei einem neuen Arbeitgeber beginnst, hast du ebenfalls ein Jahr lang Urlaubssperre und nach dem Jahr hast du maximal 5 Tage Urlaubsanspruch. Ich glaube, wir leben in Deutschland auf einer Insel der Glückseligkeit.
Geil, das
also
glaube ich übrigens auch, ja.
Ja, das auf jeden Fall. Also das war der Mario, der hat lange in Mittel- und Südamerika gelebt und insbesondere erinnere ich, dass er so ein bisschen schockiert war am Anfang, als er nach Brasilien gezogen ist und dann erst so richtig realisiert hatte, dass er jetzt ein Jahr lang keinen Urlaub hat.
Ja, du, ich glaube, so weit musst du gar nicht fliegen, beziehungsweise vielleicht mag jetzt noch der eine oder andere denken, ja, es ist halt Lateinamerika, das sind jetzt hier nicht so die super Industriestaaten, die ganz oben bei jeder Statistik sind, wenn es um Bruttoinlandsprodukt und Einkommen pro Einwohner der Bevölkerung geht. Doch ich habe ja 2 Jahre in Kanada verbracht. Und auch dort ist es so, dass du halt mit 10 Tagen bezahlten Urlaub startest, wobei dort etwas anderes hinzukommt. Du kannst jederzeit nach unbezahlten Urlaub fragen. Und das ist auch gang und gäbe, dass man den nimmt, du kriegst ihn halt nicht bezahlt. Dass Wochenendtage abgezogen werden, das hat mich jetzt kurz innerlich gerüttelt. Musste ich erstmal kurz einordnen und verstehen. Das finde ich krass. Also das ist auch komplett neu. Doch ja, wir mit unseren 30 Tagen plus, sage ich mal, wieder. Und wir haben keine 5 Minuten rum in dem Podcast. Ja, Insel der Glückseligkeit finde ich interessanter Ausdruck. Ist sicherlich nicht Durchschnitt, überm Durchschnitt eher und nicht für alle normal da draußen.
Und vielleicht auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt uns gerne mal, wenn ihr eine andere Regelung habt. Wenn ihr nicht die konventionellen 25 bis 30 Tage Urlaub im Jahr habt, würde uns interessieren, wie das bei euch konkret ist. Ich hatte das in der Vorbereitung jetzt zu der Podcast-Folge auch mal nachgelesen. In Deutschland ist es so, dass auch die gesetzlichen Mindest-24 Tage, dass die auch über eine 6-Tage-Woche gelten. Also die Annahme da ist immer noch, dass man theoretisch natürlich auch eine 6-Tage-Woche hätte. Also diese Idee, dass auch Wochenendtage mit reinzählen, ist gar nicht
So
so weit
abwegig.
weg und gar nicht so absurd. Aber ich habe mal ein paar, ich mag doch meine Statistiken, ich habe noch mal ein paar Sachen mitgebracht. Weißt du, wo mit am wenigsten Urlaub genommen wird?
Kein Plan, keine Idee.
Japan.
Ja.
Ja, Japan, da ist es wohl üblich, statistisch, dass nur 52,4% der bezahlten Urlaubstage überhaupt genommen werden. Und das ist sicherlich auch ein Grund dafür, warum die erhebliche Probleme haben mit Überarbeitung und Stress.
Wobei, das ist ja in Deutschland, also ich höre das auch oft, ich habe noch so viel Urlaub übrig. Ich muss jetzt entweder je nach Regelung in den ersten 3 Monaten den nehmen. Manche sagen auch, dann verfallen die einfach. Also wird harter Cut gesetzt. Du hast dann irgendwie eine Art Pflicht, den auch zu nehmen. Was ja, wenn gleichzeitig die Pflicht ruft und stressige Projekte und Kunde schreit und dein Chef auch oder deine Chefin, gar nicht so einfach ist, dem dann noch nachzukommen. Ja, also ich glaube, das Problem, was die Japaner da mit sich rumschleppen, ist auch gar nicht so weit weg.
Ja, nur ich glaube, in Deutschland ist es schon so, dass die meisten auch ihre Urlaubstage nehmen. Also ich erlebe das ganz oft in der Zusammenarbeit mit Konzernen, wo häufig bis zum Jahresende alle Tage genommen werden müssen. Und dann ist es so, dass ab Mitte Dezember die Räume auch leer sind.
Ja, was aber dazu führt, dass häufig du brauchst im November, Dezember mit den Konzernkunden nicht mehr groß arbeiten. Da ist nicht mehr
Genau.
viel los.
Ganz genau. So, ein Land, was immer wieder heraussticht beim Thema gesetzliche Urlaubstage, das sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort gibt es ein Gesetz, dass die mindestens 30 Tage immer genommen werden müssen. Und das war eine Aktion, eben um dem Problem des Burnouts und Stresses entgegenzuwirken. So, wie viel sind es dann in Deutschland? Was tippst du? Was sind die durchschnittlichen Arbeitstage, die durchschnittlich ArbeitnehmerInnen nehmen können?
Da muss ja dann irgendwo zwischen 24 und wahrscheinlich 30 liegen, oder?
Ja, genau, ganz genau. 28,3 Tage sind es pro Jahr.
Ich hätte noch was Spannendes.
Ja?
Ja, wir beide leben ja hier im absoluten Speck der Nation in Bayern. Erst diese Woche wieder, gestern, hatten wir einen Feiertag, der, glaube ich, nicht überall im Land war. Und dann führt es häufig halt zu Brückentag, wo du vielleicht auch mal Überstunden abbaust oder, naja, viel geht halt nicht, wenn alles drumherum im Urlaub ist. Also die Anzahl der Feiertage ist sicherlich ein Thema, was irgendwie noch hinzukommt. Und ich bin halt, weil ich Kanada erlebt habe, dort gedanklich noch ein bisschen verhaftet. Dort gibt es jeden Monat wenigstens einen Feiertag. Und wenn der Feiertag auf ein Wochenende fällt, dann wird er quasi nachgeholt. Genau,
Das ist ja
so dass
gut.
sichergestellt ist, dass zu den Tagen, die man eben regulär Urlaub hat, mindestens mal immer wie eine Art verlängertes Wochenende entsteht. Und das ist dann auch ein Riesenthema. Also es führt dazu, wenn ich nicht so viel Urlaub habe, dass ich ja meine Arbeit anders gestalten muss, weil ich die Erholung trotzdem brauche.
So, und jetzt kommen wir doch eigentlich zu der Frage, warum wir uns unterhalten. Jetzt haben wir mal die Fakten aus dem Weg geräumt und überlegen jetzt mal, was macht das denn jetzt mit Teams? Und ich habe das an einer Stelle erlebt, wo es für mich wirklich kritisch und herausfordernd war. Und zwar aus einer anderen Seite. Und zwar, ich habe eine Urlaubsvertretung gemacht. Jetzt kann man sich vorstellen, es war ungefähr so, in einem Beratungsprojekt, Partner und Projektleiter einzig also eine Person nur beim Kunden auf dem Projekt. Und gemeint, hey, du, wir gehen beide zufälligerweise dort 2 Wochen in Urlaub. Es wäre super, wenn du mit einspringst. Das Projekt ist total auf die gerade Schiene gesetzt. Du musst eigentlich nur rein Stakeholder-Management machen und letzten Feinschliff dem
Machst du
Projekt
mal
geben.
eben mit, natürlich.
Natürlich, sage ich natürlich nicht nein. Und ich will den Leuten ja auch ihren Urlaub gönnen. Die haben das ja so geplant. Wir hatten sogar auch eine Woche Überlapp. Das heißt, ich konnte eine Woche mit zum Kunden mich überall vorstellen. Wir konnten gemeinsam durch die Termine durch und ja, war in Ordnung. So stellt sich dann nur raus, dass diese 2 Wochen genau auch die letzten beiden Wochen des Projekts sind. Also, dass es inklusive Projektabschluss ist. Plus der Kollege, der mir das Projekt übergeben hat, hat immer auf Sicht gefahren. Also er hat nichts vorausgeplant. Es gab keinen Projektplan, keine offenen Aufgaben, nichts, was konkret zu tun wäre, um mit dem Kunden zu diskutieren. Und in der Woche, wo wir gemeinsam da waren, dachte ich mir so, ja gut, das ist halt, das ist der Kunde und das ist alles eher so eine Art Betreuungsprojekt, wo man so anwesend ist und dann läuft das schon irgendwie. Und dann stellt sich aber raus, dass tatsächlich ein wichtiger Stakeholder vergessen wurde, und zwar ein zweiter Geschäftsführer. Das heißt, es gab 2 geschäftsführende Personen und dieser zweite, der ist nicht aufgetaucht, aber genau dann, als ich natürlich in dem Projekt war, hat der nochmal ja, das ganze Projekt auf links gedreht und gesagt, nee, so will er es nicht, so stellt er sich es nicht vor. Alle Dokumente wären so nicht richtig und gültig. Und es sind noch weniger als 2 Wochen in diesem Projekt. So, Partner im Urlaub ist natürlich am Telefon hin und wieder mal erreichbar, Projektleiter mal hin und wieder erreichbar. Aber in Summe hat es dazu geführt, dass das Projekt eigentlich ziemlich gegen die Wand gefahren ist. Frage an dich, Chris, wie würde man denn in so einer Situation besser damit umgehen? Warum ist das denn so ineffektiv gelaufen mit der Urlaubsplanung? Und war das vielleicht überhaupt richtig, dass ich da so eine Vertretung gemacht habe?
Na, es sind ja viele Facetten. Also, welche Verantwortung und Verpflichtung impliziert denn jetzt die Vertretung? Nimmt das jetzt die Person, die geht in den Urlaub, aus der Verantwortung? Ich würde sagen, nein. Die hat alles dafür zu tun, dass du in der Lage bist, das eben zu übernehmen, was sie machen würde. Und dass eben auch alle Absprachen eingehalten werden oder eben, wenn sich Änderungen ergeben, du in der Lage bist, darauf zu reagieren, so wie sie es ja auch machen müsste. Für den anderen Stil, sage ich jetzt mal, den die Person da in dem Projekt zutage gelegt hat, die andere Arbeitsweise, das halt deren Ding, das will ich jetzt auch gar nicht kritisieren, ist halt so. Doch ich denke, gerade nachher, wenn man Lessons learned macht, hinterher, bleibt die Verantwortung erstmal bei der Person, die es dir übergeben hat. Und es klingt ja nicht, als wäre es so richtig sauber übergeben worden. Und da ist eben auch die Frage, gibt es eine Art Guidance? Wie sieht denn eine gute Übergabe aus? Was ist denn da alles zu beachten? Und dann ist es ja immer so eine Art Prüfstand. Du kommst quasi neu rein. Du warst ja noch gar nicht Teil der ganzen Suppe, sage ich mal. Und hast eigentlich alle Rechte, jede unbequeme Frage zu stellen und zu sagen, hey Leute, wie kann das sein? Unsere normale Vorgaben sind, wenn wir Projekte haben, gibt es auch einen Projektplan. Auf Sicht fahren ist nicht der Stil, den wir haben wollen. Normalerweise hätte es vorher schon zu einem ordentlichen Konflikt führen sollen, den, wenn der Partner da nicht aufmacht, Richtung Projektmanager, hey, ganz ehrlich, so erwarten wir nicht, dass hier Projekte geleitet werden, dass du es halt tust und unbequem wirst und sagst, euch ist klar, dass ich das nebenbei zumache. Das ist nicht mein einziger Job dann. Und das muss auch leistbar sein. Und dann sind wir eben wieder bei diesen klassischen Ebenen der Überzeugung, die wir immer wieder strapazieren. Spätestens da hängst du halt jemanden ab. Da wird es halt unrealistisch und unbequem. Und ha, das sind so jetzt so ein paar Facetten, die mir dazu kommen, die natürlich auch keine Lösung darstellen, weil kann dir schon auch immer wieder passieren, dass da unvorhersehbare Dinge, also wie ein neuer Stakeholder um die Ecke kommen, den auch keiner so hat auf dem Schirm erwartet und so weiter und so fort. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Also du stecktest ja in der Situation und in der Haut. Was waren so, als der weg war und so die ersten Erkenntnisse reinbröselten, deine initiale Reaktion? Also gerne sachlich wie auch emotional und als du hast gesagt, mit dem Partner hast du immer mal wieder telefoniert. Hast du auch mit ihm, der Projektleitung, telefoniert? Und was war hinterher? Nach den 2 Wochen war das Projekt fertig. Also ich habe eher mehr Fragen an dich. Schilder mal.
Also vielleicht nur noch ein paar Einblicke.
Ja.
Also Ich habe natürlich erstmal versucht, alle wichtigen Stakeholder zu sprechen und um zu verstehen, was jetzt diese neuen Änderungen bedeuten und was da Möglichkeiten sind. Du kannst dir aber in einem Konzern das natürlich auch vorstellen, wenn du versuchst, Leute spontan zu bekommen in einem Konzern-Setting,
Ja.
gerade die wichtigen großen Manager, ist es denkbar herausfordernd.
Groß manövrieren innerhalb von 2 Wochen, da kann nicht wahnsinnig
Ist
viel passieren.
absolut. Und es war dann tatsächlich so, dass ich gerade eben die wichtigsten Leute gesprochen habe, dann in Woche 2,
Ja.
um dann zu schauen, was kann ich jetzt noch an kleinen Änderungen an den
Ja.
Dokumenten, an den Abschlussergebnissen machen. Aber realistisch gesprochen, war das da schon in Sand gesetzt, ne?
Im Prinzip kannst du das Beste, was wahrscheinlich als Ergebnis rauskommen kann, in dem Setup, ist, dass du beschwichtigst und Frieden reinbringst und Ruhe und sagst, es gibt Lösungen und eher dieses Projektende aufweichst und sagst, hey, Quality first, wenn das der Fokus ist. Und dann tun wir jetzt alles, um das ordentlich aufzustellen. Die Frage ist halt, wer kompensiert das nachher? Also wer ist da jetzt übertragen gesehen in der Haftung nachzubessern? Und naja, dafür seid ihr wahrscheinlich die Dienstleister.
Aber lass doch mal nach vorne denken. Ich würde gerne mal mit dir drüber nachdenken, wie plant man denn jetzt so einen Urlaub gut? Oder was bedeutet das denn jetzt auch gerade in größeren Projekten? Jetzt weiß ich, Chris, du hast auch schon größere Projekte geleitet.
Ja.
Wie machst du das denn typischerweise? Was sind auch so die einfach die praktischen Dinge des Alltags, die Tools, die, wie verankerst du das? Wie plant man denn Urlaub richtig?
Naja, das kommt ja eigentlich auf die Frage zurück, wie plant man denn ein Projekt richtig? Denn gerade die großen Projekte lassen es ja zu, dass ich gar nicht so sehr in der Exekution beteiligt bin. Also ich habe eigentlich keine Arbeitspakete da drin, außer die, das Projekt zu managen. Das bedeutet, dass es für jeden Wertstrom im übertragenen Sinn, sei es ein Entwicklungsprojekt, dann gibt es eine Leitungsvertretung, also jemand, der halt den Entwicklungsbereich vertritt oder, dann hast du ja so mehrere Leader in Position manövriert, idealerweise mit deinem Projekt-Setup. Und die können relativ eigenständig dieses Projekt verfolgen. Du bist eher so eine Art Eskalationsebene, natürlich stark in der Kommunikation beteiligt. Und du guckst halt nachher, wenn du Urlaub nimmst, dass du nicht bei kritischen Meilensteinen irgendwie gerade weg bist. Das ist ja, kann ja auch nicht in deinem Interesse sein. Also man orientiert sich, also ich orientiere mich schon an der Planung, wo ich meinen Urlaub hinsetze. Nun gab es da ja keine Planung. Also war einfach wahrscheinlich eher von außen definiert, wann jetzt der Urlaub stattfindet, wie sowas wie, ja, da fangen die Ferien an. Also wir haben keine Kinder, müssen wir es vorher machen oder sowas. Ich habe mich schon sehr am Projektplan orientiert, wann ich Urlaub nehme. Und wir wussten auch von allen, sage ich mal, im Kernteam, wann die Urlaub nehmen, dass nicht zu viele gleichzeitig weg sind und auch die wiederum nicht in entscheidenden Phasen weg sind, wo sie eigentlich in der Durchführung im Lead sein sollten. Ja, und dann hatte ich gerade in großen Projekten auch immer sowas wie eine Art rechte Hand. Also eine Person, die auch sehr nah dran ist an den Dokumenten, an der Planung, an der Art und Weise, wie das Projekt geführt, gemanagt wird, sehr viele Einblicke hat und vorübergehend einfach auch Dinge übernehmen kann. Und dann ist, glaube ich, eine ganz klare Kommunikation wichtig an alle drumherum. Die Projektleitung ist jetzt weg. Also habt ihr, und das auch rechtzeitig, also habt ihr alle vorher Zeit, die Dinge, die unbedingt geklärt werden müssen, zu klären. In der Zeit wird nicht viel passieren, rein aus Management-Sicht des Projektes. Da sollte es eigentlich um die Durchführung gehen und nicht mehr um Grundsatzsachen und keine großen Alignments und Abstimmungen. Das kann dann hinterher wieder stattfinden. Genau, wird natürlich beliebig schwierig, je länger der Urlaub wird. Ich kann mich allerdings erinnern, als Angestellter war ich nie länger weg als wahrscheinlich 3 Wochen, das war schon immer, boah, 3 Wochen, das lohnt sich ja so richtig. Heute denke ich mir, weil aber auch meine Urlaube ein bisschen verschwimmen, wenn ich 5 Wochen weg bin, bin ich ja nicht unerreichbar. Aber ich manage ja selber jetzt auch keine großen Projekte mehr im Lead als Freier. Ich bin ja eher auf Trainingsseite und Coachingseite und vielleicht mal die rechte Hand im Hintergrund. Aber ich bin ja nie in der zentralen Verantwortung als Externer. Dadurch sind 5 Wochen jetzt leichter zu managen als früher, wahrscheinlich die 3. Und ganz ehrlich, das war immer eine Riesenbugwelle vorm Urlaub und eine Riesenbugwelle nach dem Urlaub, die halt ganz viel ist da liegen geblieben. Aber eben, naja, idealerweise nicht die Essentials. Also aller Klärungsbedarf, alle Entscheidungen vorher und danach irgendwie terminieren. Und dann brauchst du eine saubere Planung, wenigstens für diesen Zeitausschnitt, sage ich mal, wenn es 2 Wochen sind, so 4 bis 2 Wochen vorher und 2 Wochen danach. Ja.
Und das ist ja auch wahrscheinlich ein wirklich guter Indikator, wie viel Krise ein Urlaub auslöst. Also, wenn Personen nicht verfügbar sind für zum Beispiel jetzt diese 2 Wochen und man merkt, das Projekt gerät komplett in Schieflage, dann ist das ja ein ganz, ganz starker Indikator dafür, dass irgendwie in Summe ja was nicht gut läuft, oder? Also entweder, dass es nicht gut geplant ist oder
Ja.
dass das Umfeld sehr volatil ist, sodass man
Ja.
immer davon abhängig ist, dass man so im engen Austausch ist und gar nicht mal das überbrücken kann.
Dass es in so kurzer Zeit so krass kippt, das sollte also, wenn es nicht gerade ganz am Anfang vom Projekt ist, wo sich ja häufig noch viel einrütteln muss, viel ergibt und Klarheit geschaffen werden muss, nach einer Durchführung will ich das eigentlich nicht. Also eigentlich bin ich da in einer Phase, wo das ganze Team motiviert ist, ausgerichtet ist, du alles zusammen hast, Kompetenz betrachtet, was nötig ist zur Umsetzung. Da muss schon was Krasses passieren. Dann wiederum sollte allerdings auch jeder Verständnis haben, dass das jetzt Zeit braucht, um das wieder neu aufzusetzen. Also das
Ja.
mischt ja die Karten komplett neu.
Wenn ich jetzt ein Team leite und meine Teammitglieder Urlaub einreichen oder sich vielleicht sogar halbwegs kurzfristig Urlaub nehmen möchten, sollte ich das immer einfach zulassen? Sollte ich auch kritisch sein? Darf man jederzeit Urlaub nehmen?
Na, die Antwort, die ich immer von meinen Chefs und Chefinnen bekommen habe, ist, wenn du weg bist, läuft es trotzdem. Also du hast ja eine Art Ergebnisverantwortung. Du kannst jederzeit gehen und auch, da sind wir, fangen wir mal auf alltäglicher Basis an. Da ist es ja auch so, gehst du um 4, gehst du um 5, gehst du um 6. Na, du gehst ja hoffentlich, wenn das erledigt ist, wofür du gesagt hast, dass es dich angucken lässt. Also leistungsbezogen oder ergebnisbezogen oder wirkungsbezogen gerne auch. Wenn das nicht da ist, dann bist du auch in der Verantwortung, eine Überstunde zu machen. Und dann schreibst du die bitte nicht auf, weil du hast bis dahin einen scheiß Job gemacht und nicht abgeliefert. Und so ist es ja dann bei mehreren Tagen, also jetzt mal extrapoliert vom Alltag, untertags, wann gehe ich aus der Arbeit, wann lasse ich einen Stift fallen, bis mehrere Tage am Stück. Die Antwort war immer, okay, kannst du dafür sorgen, dass das, was fällig ist, in der Zeit auch erledigt wird in der Qualität? Und das war immer. Die Verantwortung blieb da, wo sie hingehört. Ich musste mich dann umschauen, wer meine Arbeit macht. Und wenn ich das nicht gewährleisten konnte, dann hatten wir ein ganz anderes Gespräch. Ja.
Und ich meine, vielleicht können wir da auch anknüpfen noch an die Themen, die wir auch schon im Podcast behandelt haben. Ich denke da vor allem Richtung Schlüsselerfolge. Das heißt, wir haben ja als Team gemeinsam eine Zielausrichtung und Schlüsselerfolge, die wir ja erreichen möchten, die wir ja committed haben.
Genau, erreichst du es trotzdem.
Und Urlaube sollten natürlich in der Planung einfließen. Und wir haben ja besprochen, gerade in Deutschland und in vielen anderen westlichen Ländern ist es üblich, dass man auch Urlaub hat und den auch unterm Jahr nimmt. Das bedeutet aber nicht, dass man deswegen die Schlüsselerfolge gefährden sollte oder andersrum gesagt, man muss halt sicherstellen als Projektleitender, dass diese Schlüsselerfolge auch erreicht werden können, trotz aller Urlaube.
Genau, so sollten wir halt auch planen. Also nicht so viel reinquetschen, dass es so von der Kappa schon passt. Aber wenn wir dann anfangen, den Urlaub rauszurechnen, ja nicht mehr realistisch wird, das demotiviert ja auch. Und deswegen kann ich auch alle Firmen verstehen, die am Anfang des Jahres abfragen, wann planst du den Urlaub, dass man den dann nicht mal noch eine Woche oder zwei schieben kann oder vielleicht doch noch ein bisschen verlängert. Aber dass man eben das mit einplanen kann, halte ich für extrem wichtig. Ja. Und so haben wir es auch in agilen Projekten gemacht, wo du ja sagst, hey, wir haben eigentlich eher eine Sprintsicht von 2 bis 4 Wochen. Bei jedem Sprintwechsel, wenn wir neu geplant haben und wieder zusammensaßen, so fängt ja normalerweise der neue Sprint an, haben wir die Kapazität von allen abgefragt. Und da war es manchmal auch zeitkritisch, wann ist der Urlaub, an welchem Tag, bezüglich, dann hast du im Meetingkalender geguckt, okay, und wer vertritt dich in diesem Gremium und so weiter und so fort. Also da ging es bis in die Details rein. Und ja, dann sind manchmal stöhnende Manager drumherum, die sagen, warum plant ihr so viel? Aber am Ende ist es, wie du es sagst, wozu committest du dann während dieser Zeitperiode? Ja.
Ja, dann lass doch mal überlegen, was Urlaub alles sein kann. Du hast vorhin schon mal angesprochen, du bist Meister im Feierabend machen. So habe ich es interpretiert. Was ist denn der kleinstmögliche Urlaub? Wie kriegt man denn den Urlaub am Abend hin?
Naja, also ich habe eine Wochenplanung, und weiß meistens auch schon, wann ich den gerne hätte in der Woche. Also ich könnte dir quasi jetzt sagen, dass ich nächste Woche Donnerstag am Mittag keine Termine mehr annehme und da so 1, 2 Stunden Floating-Zeit habe und dann weiß, ab 2 bin ich eigentlich nicht mehr erreichbar. Und da nehme ich mir dann auch aktiv andere Dinge vor. So gesehen, ich denke einfach Planung vorhersehen und damit dann nur noch das knifflig wird, was ad hoc reinkommt. So Anruf aus der Kita bei mir beispielsweise. So, oder naja, es können auch andere Anlässe sein, die mal schön, mal weniger schön sind, die einen in spontanen Urlaub zwingen, bis hin zu Krankheit. Über die will ich ja nur noch, über diese spontanen Dinge nachher uns abstimmen und Wege finden, nicht über die grundsätzlichen, so wann ist wer da und nicht, wann hat er Urlaub und so. Da, und vor allen Dingen sauber kommunizieren will, dass die anderen, mit denen ich da gerade arbeite, wissen, hey, zum Beispiel Freitag, brauchst mit dem Chris nicht viel anfangen, das ist ein Daddy Day, Punkt aus. Und das weiß jeder einzelne Kunde von mir und auch die, die es werden, dass halt da nichts zu rütteln ist. Und da 0,0 Gegenwind, das ist für alle fein. Ich meine, egal wie sie es finden, wie sie es bewerten, es ist für alle fein, weil es von Anfang an halt Teil, sage ich mal, des Setups ist. Und das ist, denke ich, wenn wir auf unsere Erfolgsrezepte gucken, in dieser Setup-Phase, wo es eben um Zielausrichtung inhaltlich geht, aber eben auch um Schlüsselerfolge, wie du gesagt hast, so diesen emotionalen Anteil, was ist mir wichtig, was will ich bewirken, was soll mein Beitrag, dein Beitrag sein, dann in die Leistbarkeit reinzugehen und da schon anfangen, genau das zu antizipieren. Was sind auch so im Projektmanagement, würdest du sagen, die Constraints, also die limitierenden Umweltfaktoren im Innen wie Außen. Ja, und ich glaube, wenn das sauber abgestimmt ist vorher und transparent ist, dann wird es eben leichter, sich nur noch über die Ausnahme zu unterhalten. Hast du eine andere Sicht auf, wo fängt Urlaub an, wo hört er auf, wie differenziert man verschiedene Formen des Urlaubs?
Also ich kenne das schon auch, gerade wenn man zum Beispiel auch mal an einem Mittwoch freinehmen kann.
Ja.
Oder ganz bewusst mal sagt, ich, wie du sagst, ich nehme mal einen Nachmittag frei.
Ja.
Wie viel erholter dann oder wie viel leichter einem so eine Woche fällt. Also ich spüre das enorm, gerade auch im Kontrast dazu, wenn man wirklich eine 5-Tage-Woche hat, die
Ja.
durchaus vielleicht viele wichtige Präsentationen hat und Meetings und wie auch immer.
Ja.
Dann bin ich ein ganz anderer Mensch am Wochenende. Also mir persönlich fällt es dann leichter. Ich bin relativ introvertiert, das heißt, ich brauche da manchmal auch so Zeit ohne Menschen am Wochenende. Was aber schade ist, ne? Weil ich natürlich eigentlich auch gerne Menschen treffe und Freunde sehen möchte.
Ja.
Nach einer langen, anstrengenden Woche
Ist der
fällt es mir
soziale
dann
Akku
schwer,
leer?
Freunde zu treffen.
Ja.
Ja, ist der Akku einfach leer. So, ne? Und daher ist es schon auch für mich genial, dass ich hin und wieder auch frei bestimmen kann, dass ich auch mal einen Nachmittag frei mache.
Ja.
Und das hat nicht jede die Möglichkeit, aber kann ich nur empfehlen. Also dieses, weiß nicht, was Micro-Vacation nennen oder sowas, aber zu sagen, ich nehme mal einen ganz kurzen Urlaub, sei es auch nur ein paar Stunden, wie du es gesagt hast, oder mal ein früher
Ja,
Feierabend,
ja.
ist auf jeden Fall ziemlich genial.
Ja, ich denke, unser Podcast richtet sich ja an eher die Thoughtworker, die eben nicht gezwungen sind durch die Arbeitsumstände wie am Band von einer bestimmten Minute an bis zu einer bestimmten Minute da zu sein, sondern eher sehr gestalterisch rangehen an die Art und Weise, wie sie ihre Arbeit ausfüllen und ihre Rolle. Und ich glaube, es kommt auf eine interessante Schlüsselfrage zurück, die du mir tatsächlich mal gestellt hast, wahrscheinlich im ersten Jahr, als wir uns kennengelernt haben und zusammengearbeitet haben auf dem Projekt. Da hast du mich gefragt, Chris, weil ich war damals dein Projektleiter. Chris, ich will von dir auch Dinge lernen, wie beispielsweise, wie schaffe ich es nicht nur am Wochenende, was für die Arbeit zu machen, sondern unter der Woche auch was für mich und für die Freizeit zu tun, um diese Balance herzustellen. Darüber hatte ich vorher so nie nachgedacht und das war ja auch mein erstes großes Projekt mit einem größeren Team und dachte mir, das ist ein vollkommen berechtigter Beweggrund und auch eine tolle Erwartungshaltung an eine Führungskraft, mit dir gemeinsam zu reflektieren, wie gelingt dir das, dass du das schaffst? Und ich glaube, das ist eine Kernfrage. Wenn du darauf Antworten findest, dann weißt du auch, wie du Urlaube hinbekommst, Auszeiten hinbekommst für dich, weil du sagst es schon zu Recht, Das ist eine Typfrage. Wenn du dich jetzt eher als introvertiert betrachtest, dann ist das wahrscheinlich noch offensichtlicher, dass du irgendwie deinen sozialen Akku, ich weiß noch, deine Frau hat zu mir mal gesagt, das ist wie eine Ressource. Die ist
Ja.
irgendwann auch alle, die kann man verbrauchen, so diese Kommunikationsfähigkeit und dieser Umgang mit anderen, dieses be permanente Beziehung knüpfen und sich da abtasten. Das ist wie ein Akku, der irgendwann alle sein kann. Und das spüre ich auch, wo ich mich wahrscheinlich noch mehr Richtung Media und extravertiert betrachten würde. Geht es mir auch so. Nach einer anstrengenden Woche, wo ich viele Leute gesehen, gesprochen habe, zwischen vielen Themen gesprungen bin und ganz viel mit Leuten arbeiten musste, dann geht es mir manchmal Freitag auch so, dass ich zwar eine große Sehnsucht nach Freunden und Familien habe, aber ich habe gar keine Kappa. Wenn wir dann telefonieren, meine Oma und ich beispielsweise, ich höre gar nicht richtig zu. Und mittlerweile lasse ich es einfach bleiben oder schaffe eben genau diese Freiräume unter der Woche. Und da hat mich mein Sohnemann mehr oder weniger dann hingezwungen, mit einem neuen Lebensbereich, den ich integrieren musste, zu sagen, wie kriege ich da noch eine Balance hin, dass ich nicht Freitag ein Wrack bin, bei gerade intensiven Zeiten, die ja Projektarbeit oder Multiprojektarbeit häufig mit sich bringt, wo sich ganz viele Dinge in ein, zwei Wochen stapeln auf einmal und es geht auch nicht anders. Und da braucht es auch eine gewisse Art von Grundverständnis über Resilienz, wie ich damit okay bin, dass ich 2 Wochen lang alles stapelt und dann aber auch wieder okay bin, wenn diese Intensität nachlässt. Ich denke immer an diesen Film Hurt Locker, wo das ist ein Spezialist vom Militär, der Bomben entschärft, der halt immer diesen krassen Stress hat, diese Bombe zu entschärfen, weil wenn er es nicht richtig macht, dann fliegt er halt mit in die Luft. Und du fieberst diesen ganzen Film durch, dass er eben überlebt und dann irgendwann raus ist aus dem Krisengebiet und dann nach Hause zu Familie und Kind und da bleibt und dann für forever safe. Ja, und will er aber nicht. Also ihm fehlt dann irgendwann das Adrenalin, das Kitzeln und dann geht er wieder zurück und meldet sich freiwillig. Und das ist eben eine Sache, die ich auch an mir kenne. Dass wenn es dann wieder abebbt, ich irgendwie so innere Unruhe habe, so ich müsste doch, jetzt habe ich doch Zeit, jetzt könnte ich doch so viel schaffen, was ich mir immer wünschen würde, wenn es gerade so viel ist, wo dann Dinge liegen bleiben, dass man da eine gewisse Resilienz aufbaut, sich selber nicht zu überfordern.
Jetzt, glaube ich, sind wir uns einig, dass Urlaub und Freizeit dazu da sein sollten, Ressourcen wieder aufzubauen, dass man sich wieder arbeitsfähig schafft. Jetzt kann aber ein Urlaub auch durchaus dazu nötig sein, um eine Abendschule zu machen, um
Oh
ein
ja.
MBA zu
Oh
machen.
ja.
Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die machen anspruchsvolle Urlaube, aus denen sie wieder zurückkommen und weil sie nicht einen Berg beklommen haben oder abenteuerliche Länder besucht haben und eigentlich erstmal wie eine Woche brauchen, um wieder klarzukommen.
Ja, klingt nicht nach Strand und Sauna.
Nee, darf man das? Ist es dem Arbeitgeber gegenüber unfair oder gehört das mit einfach zum Leben?
Oh, da sind wir beim Begriff Erholung und was schafft Erholung?
Ja.
Ich gehe mal von mir aus, bei mir bringt Ruhe Erholung und zwar nicht Ruhe im Sinne von, ich liege am Strand und sitze in der Sauna und mache gar nichts, sondern ich beschäftige mich mit Dingen, während ich weiß, dass mich niemand unterbrechen und stören kann. Und ich glaube, das ist die große Erleichterung für die, die dann nebenbei ihren MBA und sonst was machen. Der ganze andere Kram ist jetzt woanders. Ich kann mich auf mein MBA fokussieren. Das wollte ich ja, das will ich, das macht mir Spaß, mich damit zu beschäftigen. Das kann auch Energie geben oder eben dieser krasse Fokus auf, wie kommen wir diesen Berg rauf oder eine krasse Trekkingtour oder so körperlich anstrengend, weil dein Körper, weil du dich in Summe auf einige wenige Dinge konzentrieren kannst. Und das hilft mir beispielsweise, Energie zu tanken, weil den alleranstrengendsten Part finde ich, ich übertreibe mal den Mindfuck. Diese permanente Trommel in meinem Kopf. Drum ist Erholung bei mir Mental Space schaffen. Und das ist Ruhe reinbringen, wenige Dinge, die dafür ungestört. Hast du ein anderes oder ein erweitertes oder anderes Bild und Verständnis von Erholung?
Ich glaube, dass man das differenzieren kann zwischen auch körperlicher Erholung, zwischen vielleicht auch, wenn man dieses Bild der Ressourcen nochmal nimmt, man kann sich ja ganz bewusst überlegen, was sind die Ressourcen in meinem Leben oder die ich brauche. Und das ist für mich persönlich sicherlich, hat man darüber gesprochen, so diese Social Energy, das ist aber auch Kreativität, das ist auch körperlich, das ist aber auch Entdecken, draußen sein, Dinge kennenlernen in der Welt. Und wenn ich sozusagen immer im Büro bin und für mich alleine sitze, dann ist Urlaub für mich rausgehen, entdecken, Leute treffen, mit Freunden was erleben. Wenn ich ein Projekt habe, wo ich ganz viel reise und ganz viel soziale Interaktion habe, dann freue ich mich auch mal einfach irgendwie ein paar Tage zu Hause PlayStation zu spielen. So, und das ist wahrscheinlich genau dieses, diese Akkus aufladen, Kontraste bilden, so rum. Aber ich kenne das natürlich auch, dass ich Dinge im Urlaub mache, wo ich merke, okay, der Antritt in der Arbeit fällt einem dann doch erstmal wieder schwer.
Ne? Ja, ich glaube, eine Pflicht haben wir alle. Das ist sicherlich eine, die kann dir kein Arbeitgeber diktieren, aber das ist dafür zu sorgen, dass du genug schläfst. Weil wenn du dann die 2 Wochen lang jeden Abend feierst, auch wenn dir das gut tut, oder jeden Abend zockst und bis in die Nacht halt vorm Rechner oder an der PlayStation hockst, wenig schläfst, das ruiniert uns garantiert. Und schon im Eigennutz, ich meine, ich als Papa kenne ja verschiedene Stufen des Müdeseins. Und was ich regelmäßig mache, weil ich merke, mir tut es unglaublich gut und ich kann dann auch einfach wieder geradeaus denken, ist wahrscheinlich einmal die Woche alle 2 Wochen einfach mit meinem Sohnemann abends um 7 ins Bett gehen. So, und mir diese 10, 11 Stunden, die er schafft, auch holen. Weil ich bin echt früh dann ein anderer Mensch, der mir besser gefällt. Und gut, wahrscheinlich mit steigendem Alter verträgt mir das auch nicht mehr so leicht. Doch das ist eine Pflicht, glaube ich, die wir alle im Urlaub haben, dafür zu sorgen, dass wir genug Schlaf bekommen, weil Schlafmangel macht uns alle irgendwie ein bisschen matschig.
Ja. So, ich habe da noch vielleicht so Richtung Abschluss 2, 3 Arten des Urlaubs mitgebracht, wo mich einfach nochmal deine Meinung zu interessiert.
Okay.
Workcation.
Okay.
Also Workcation ist ja was ich auch ausprobiert habe. Ich habe ja Teile des Buchs in Italien geschrieben und habe mir das ja herrlich romantisch vorgestellt.
Ja.
Auf den schönsten, unter den schönsten Pinienbäumen am Campingplatz zu sitzen und zu schreiben. Und ich habe in den schönsten Hafenörtchen gesessen mit Airbnbs, mit Blick aufs Meer. Und es hat mich aber nicht so richtig gecatcht. Ich habe immer, wenn ich dann gearbeitet habe, habe ich mich geärgert, dass ich nicht wandern gehe, dass ich nicht den Ort erkunde. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie 2 Stunden Mittagessen war und ganz gemütlich irgendwie draußen war, dann habe ich mich geärgert, dass ich nicht weiter im Buch schreibe und dass ich da nicht vorwärts komme. Also Workcation habe ich ausprobiert, fand ich für mich nicht so richtig passend, weil man irgendwie keinem der beiden Welten gerecht wird. Weil ich auch glaube, wie wir es gerade besprochen haben, du kannst nicht Urlaub und arbeiten gleichzeitig. Du kannst nicht Ressourcen nutzen und auffüllen gleichzeitig. Aber wie siehst du das? Hast du schon mal Workcation gemacht?
Ja, die letzten 3 Jahre, wenn du so möchtest. Immer dieser große Urlaub war von einer Art von Workcation. Ich glaube, ich habe einmal wirklich geguckt, dass ich gar keine Termine habe, aber ja, trotzdem irgendwie an meiner Company gearbeitet. Ein Buddy von mir hat mal gesagt, Fokus ist unteilbar. Und deswegen verstehe ich auch das, und das geht mir auch so, ich kann nicht das eine und das andere gleichzeitig. Das wird nichts. Mir fiel es leichter, in dem Moment, wie ich gesagt habe, Vormittagstermine, ab Mittag gehe ich an den Strand, oder Nachmittagstermine bis Mittag, verschwende ich da keinen Gedanken dran und sorge dafür, dass ich am Tag davor vorbereitet bin für den Nachmittag, dann ist das Abschalten ticken leichter und eben leichter, diesen Fokus zu halten, weil sonst verstehe ich das komplett irgendwie, solange es nicht abgeschlossen ist, bewegt es dich. Und das Buch war ja die ganzen 2, 3 Wochen, die du da unterwegs warst, nicht abgeschlossen. Und da hilft in meinen Augen nur eine klare Trennung.
Jetzt habe ich gelesen, dass immer häufiger Silent Vacation genommen wird. Silent Vacation heißt, man macht Urlaub und sagt dem Arbeitgeber nicht Bescheid. Also innerhalb der Arbeitszeit arbeitet man nicht. Und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wenn man natürlich selber sicherstellt, dass die Aufgaben erledigt sind und dass die Erwartung an einen gerecht wird, ist es dann okay? Also ist es okay zu sagen, ich, ohne einen Tag Urlaub zu nehmen, arbeite ich mal einen Tag nicht?
Ich habe ja selber ein paar Leute um mich drumherum und ich würde sagen, solange die erreichbar sind für mich, habe ich damit gar keinen Puls, überhaupt nicht. Würde ich sie eher zu den schätzen, die ihr Leben gut auf die Kette kriegen die selber sich so gut organisieren können, dass sie wissen, da fällt nichts runter und trotzdem kann ich auf die anderen, ich habe ja Verpflichtungen außerhalb der Arbeit, auch achten und dem gerecht werden. Und wem nützt denn das, dass man da 9 to 5 irgendwo rumhockt? Also ich würde sagen, komplett, solange die Verfügbarkeit, Erreichbarkeit für Ad-hoc-Dinge, die dann halt aufpoppen, gegeben ist, gehe ich mit. Hast du Erfahrungswerte mit solchen Situationen?
Ich finde, ich bin so 50-50. Ich kann das nachvollziehen, dass wenn man sagt, okay, wenn ich jetzt gerade nichts zu tun habe, warum soll ich dann irgendwie noch im Büro rumhocken oder auch im virtuellen Büro sozusagen, sondern dann mache ich halt mal früher Feierabend. So ungefähr. Aber andererseits habe ich es auch erlebt, dass natürlich dann, wenn ich die Leute vielleicht später im Jahr brauche, die noch sehr viele Urlaubstage haben, und wir hatten darüber gesprochen, man hat ja auch den Anspruch, dass die Urlaubstage, die man zur Verfügung hat, auch genommen werden. Und dann ist es natürlich herausfordernd, wenn Personen sehr viele Urlaubstage aufsparen, aber vielleicht nicht so viel gearbeitet haben. Insofern ist es natürlich für den Arbeitgeber oder auch den Teamleiter von Vorteil zu sagen, dann, wenn ihr auch nicht arbeitet, dann nehmt ihr bitte auch dafür eure Urlaubstage, damit ihr auch dann später zur Verfügung steht, wenn viel zu tun ist. Aber vielleicht ist das auch ein Konflikt der modernen Arbeitswelt, weil das ist natürlich insbesondere was, wenn man im Homeoffice arbeitet. Und das ist insbesondere was, wo jetzt wir immer mehr in so eine Gig-Economy kommen, wo es nicht mehr so ist, dass man eine 9-to-5 auch wirklich Aufgaben hat und der Stapel auf dem Schreibtisch, der ist immer gleich voll, sondern es ist ja immer häufiger so, dass man projekthaft arbeitet, dass man nicht so pauschale Routinen hat, sondern eher Ad-hoc-Themen macht, ne?
Gut, das ist genau das, was ich meinte mit, wenn du nur 10 Tage Urlaub hast, ändert sich deine Arbeitsweise und dein Umgang mit, sage ich mal, der Arbeitslast unter der Woche. Und du holst dir das dann an anderen Stellen, weil ich bin häng gerade an dem Punkt, wenn das dann Urlaub ist, die 3 Stunden, die ich untertags dann mich da rausnehme, dann müsste ich es ja jetzt auch anmelden und dann wäre ich eben nicht erreichbar. Das impliziert ja dieser formelle Urlaub. Ich bin aber auch nicht erreichbar. Und dann habe ich in der Zeit jemand anders gebrieft und eingesetzt. Ha, wahrscheinlich unterhältst du dich mit dem Falschen. Dadurch, dass ich ja selbstständig bin, habe ich da ein ganz anderes Bild auch auf die Art und Weise, die Quantität, also die zeitliche Dimension meiner Arbeit zu betrachten. Die hat vollkommen an Relevanz verloren. Und es ist eher ein Interessensausgleich mit allen anderen, von denen ich abhängig bin, sowohl intern Familie als auch nach außen Kunden, Freundschaften und so weiter. Und es ist nicht ein Timeboxing. Also von diesem 40-Stunden-Konzept, das funktioniert für mich als Selbstständiger auch gar nicht. Also, und bis hin zu Feiertage, Wochenenden. Natürlich arbeite ich da manchmal. Ich habe ja auch Bock drauf. Also erstens bin ich intrinsisch motiviert und ich arbeite viel leichter, wenn ich eben nicht diese Timeboxes habe, diese ganz klare Abgrenzung. Und das Feedback bekomme ich auch von vielen Angestellten, die in einer verantwortungsvollen Rolle sind, dass sie sagen, mich jetzt zu zwingen, künstlich das heute in 8 Stunden reinzukriegen, bedeutet für mich 8 Stunden Stress. Wenn ich diese zeitliche Dimension rausnehmen und mir denke, hey, heute Abend wartet eh keiner auf mich, das ist vollkommen okay, dass ich jetzt 2 Stunden länger bleibe, habe ich 10 Stunden entspanntes Arbeiten und kann sehr gut abliefern, wohingegen die 8 Stunden sich mit maximalem Puls so anfühlen, als hätte ich aber auch Scheiße hingestellt. Also das entspannt schon auch, wenn man ab und an einfach mal diese zeitliche Dimension rausnimmt. Meine Frau sagt immer, wir müssen zwischen Newtonschen und Einsteinschen Zeitverständnis unterscheiden. Wir sollten mehr in der Einsteinschen relativen Zeitbetrachtung leben. Das würde uns alle ein bisschen mehr entspannen, gerade uns Deutschen.
Sehr geil. Und ich glaube, damit können wir wahrscheinlich auch den Sack zumachen, weil wir auch immer wieder propagieren, dass moderne Zusammenarbeit ja ein Umdenken erfordert, dass diese bürokratischen Arten nicht mehr gut funktionieren. Und gerade wenn wir sagen, wir möchten ein modernes Unternehmen sein, wir möchten ein modernes Team sein, dann muss man sich, glaube ich, auch mal über solche Dinge unterhalten. Und deswegen bin ich froh, dass wir auch mit den Konventionen vielleicht ein bisschen nicht gebrochen, aber dass wir die zumindest mal in Frage gestellt haben Und finde es, glaube ich, spannend, dass wir an einigen Themen vorbeigekommen sind, wo wir vielleicht das bürokratische 30 Tage Urlaub im Jahr in einem 40-Stunden-Korsett vielleicht auch in Frage stellen können, ob das das Richtige für uns ist.
Ja, spannend. Gerne mehr von diesen alltagsrelevanten Themen und wie die dann reinspielen in die Strukturen, die ich ja trotzdem als Leader von einem Team schaffen muss. Und ich wage mich mal ein paar Querreferenzen zu den bisherigen Episoden. Das, was wir besprochen haben, zahlt sicherlich in Episode 1 rund um Wertströme ein. Dieses Grundverständnis, wann ist eigentlich genug gearbeitet? Wann haben wir das, was wir an Wirkung erzielen wollten, auch erzielt? Und wenn nicht, was bedeutet das? Und sicherlich auch das Thema Verantwortung. Ich habe die Nummer gerade nicht parat. Das Thema Verantwortung. Wie schneide ich Verantwortungsbereiche? Und wo bleibt eben auch Verantwortung? Wo gehört sie hin? Das mal über bloße, ich beschreibe eine Rolle mit Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen mal weitergedacht, diese Bereiche anders abstecken und eben auch in der Episode haben wir es schön besprochen, dynamischer das zu gestalten, nicht zu sagen, jetzt haben wir es einmal definiert, das ist jetzt ein schönes Dokument und danach richten sich bitte alle. Ich glaube, in unserer sehr beweglichen, volatilen, sich ständig wandelnden Arbeitsumgebung der Thoughtworker ist das nicht, ist diese Art monolithische, steife Ansatz nicht der richtige, indem wir das Beste aus uns rausholen und intrinsisch motiviert bleiben. Die beiden Querschüsse traue ich mir jetzt, weil ich ja weiß, worüber wir gesprochen haben. Das passt ganz gut zum Thema, wie kriegen wir denn jetzt eine ordentliche Urlaubsübergabe hin? Wie schaffen wir es, dass während des Urlaubs nicht alles dann anders aussieht? Und vielleicht noch eine abschließende Frage an dich, um das Beispiel zuzumachen. Als die Person, die Projektleitung zurückkam aus dem Urlaub, hat sie ihr Projekt wiedererkannt? Wie hast du es zurück übergeben?
Es war dramatisch, das Projekt war zu Ende und wir sind, glaube ich, auch dann länger nicht mehr beim Kunden wieder aufgetaucht.
Ups.
Also ich würde sagen, gute Urlaubsplanung, gute Absprache ist absolut wichtig, um auch Kunden glücklich zu halten und um erfolgreich und effektiv die Projekte zu gestalten.
Ja, und das sind ja die 70% Effizienzsteigerung, von der wir sprechen. Vergiss diese 5% Produktivitätssteigerung. Hebel die 70%, die in der Zusammenarbeit lauern, weil die führen dazu, dass ihr diesen Kunden nicht verliert.
Damit, glaube ich, können wir die Folge abschließen. Wenn dir da draußen diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da, wo man liken kann und Sterne, wo man Sterne vergeben kann. Wir freuen uns natürlich umso mehr, wenn du uns folgst oder sogar auch deinen bekannten Freunden, Kolleginnen und Kollegen Bescheid sagst, dass es diesen Podcast gibt. Das Buch Moderne Zusammenarbeit ist im Haufe Verlag erschienen mit ganz vielen praktischen Erfolgsrezepten rund um das Thema Leichtigkeit im Teamalltag. Ja, Chris, und damit überlasse ich dir das letzte Wort.
Ja, sehr gerne. Weiterhin dir, deinem Team, euch gemeinsam viel Freude und eben die versprochene Leichtigkeit im Teamalltag dank diesem Podcast und dem Buch. Ich freue mich, wir freuen uns, wenn du in der nächsten Episode auch wieder reinschaltest.
Someone to be the key.